Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Im Programm haben wir heute den Insolvenzantrag von Galeria Karstadt Kaufhof und einen Börsenausblick mit dem Kapitalmarktanalysten Robert Halver. Es ist Dienstag, der 9. Januar und ich bin Lena Jesberg. Es ist ja kein Geheimnis, hinter uns liegt ein sehr, sehr gutes Börsenjahr. Überraschenderweise muss man allerdings fast sagen, denn trotz Inflation, trotz Zinserhöhungen, trotz Kriegen und politischer Krisen haben sich die Börsenindizes ja recht gut geschlagen. Der DAX zum Beispiel, der ist 2023 um rund 20% auf ein neues Rekordhoch gestiegen, hat damit aber sogar nur halb so gut performt wie der Nasdaq in den USA. Da gab es nämlich ein sattes Plus von 40%. Ja, und jetzt mit dem neuen Jahr rücken, so zumindest die Hoffnung, sogar die ersten Zinssenkungen wieder in greifbare Nähe. Aber bedeutet das auch, dass die Börsen weiter so fulminant abliefern? Oder wird uns die Konjunktur und die geopolitischen Umstände da noch einen Strich durch die Rechnung machen? Das wollen wir heute klären. Ich habe eingeladen den Kapitalmarktanalysten Robert Halver von der Baader Bank. Welches Kursziel er dem DAX 2024 zutraut, warum er seine Hoffnungen besonders auf zyklische Aktien und Hightech-Werte legt und welche anderen Asset-Klassen sich in naher Zukunft im Portfolio beweisen könnten, das und mehr hören Sie im zweiten Teil unserer Sendung. Im ersten Teil, gleich nach dem Marktbericht, liefert unser Corporate Finance-Redakteur Arno Schütze die wichtigsten Fakten zum nächsten Kapitel im Drama um René Benkos Immobilienimperium Signa. Denn heute, da hat der zugehörige Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof beim Amtsgericht Essen die Insolvenz beantragt. Schon wieder muss man sagen, es ist nämlich das dritte Mal innerhalb von 3 Jahren. Und wir klären, was am Ende von der Kaufhauskette übrig bleibt. Ja, und ich habe ihn ja schon erwähnt, unseren Marktbericht, deswegen starten wir damit auch jetzt. Und ich habe in der Leitung meine Kollegin Andrea Künn aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo.
Hi Lena.
Andrea, die Technologieaktien an der Wall Street, die haben gestern ja wieder Fahrt aufgenommen. Hilft das denn heute auch den europäischen Börsen?
Leider nein. Gestern, da hat zwar der Technologieindex Nasdaq in den USA mehr als 2% gewonnen, vor allem durch einen Kurssprung von 6% bei Nvidia. Aber an Europas Börsen, da geht es heute leicht abwärts. Der DAX, der liegt jetzt am Nachmittag gut ein halbes Prozent im Minus bei etwas über 16.600 Punkten. Das heißt, das Mitte Dezember erreichte Allzeithoch von exakt 17.003 Zählern, das rückt noch ein bisschen weiter in die Ferne. Und auch die Nasdaq hat mit einem Minus von 0,6% heute schwächer eröffnet, ähnlich wie der breite S&P 500.
Und woran liegt's? Was bedrückt unsere Investoren?
Ja, das sind gleich mehrere Dinge. Zum einen, da hatten wir enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland. Die Industrie hat im November 0,7% weniger produziert als noch im Oktober. Das klingt jetzt nicht so dramatisch, aber Ökonomen, die hatten im Vorfeld mit einer zumindest leicht steigenden Industrieproduktion gerechnet. Und negative Überraschungen, die kommen an der Börse ja selten gut an. Und außerdem sinkt die Industrieproduktion jetzt den 7. Monat in Folge. Eine derartige Schwäche, die gab es zuletzt nur während der globalen Finanzkrise und wenn wir noch weiter zurückschauen, Anfang der 90er Jahre.
Und was hat noch enttäuscht?
Das waren ausgerechnet Daten aus der Tech-Branche, für die es ja eben gestern in den USA noch Hoffnung gab. Ja, aber dann auch in den USA nach Börsenschluss hat da gestern Microchip Technology seine Umsatzprognose für das letzte Quartal gesenkt. Und heute gab es Nachrichten aus Korea. Da hat Samsung Electronics für das Schlussquartal eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Die schwächere Konjunktur, die dämpft die Nachfrage nach Chips und nach allem, was sich unmittelbar mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Samsung Electronics zum Beispiel produziert ja neben Speicherchips auch Smartphones und Fernseher.
Und zeigt sich dann dieses heutige Stimmungsbild, diese Enttäuschung auch bei den Einzelwerten?
Ja, auf jeden Fall. Das relativ deutlich. In Deutschland, da ist die Aktie von Infineon mit einem Minus von mehr als 2% der größte DAX-Verlierer. die Aktie des italienisch-französischen Gemeinschaftsunternehmens ST Microelectronics, die gibt ebenfalls über 2% nach. Und in Norwegen, da verliert die Aktie von Nordic Semiconductor sogar mehr als 5%. Okay. Ja, und wenn wir noch in die USA schauen, da hat Microchip Technology den Handelstag mit einem Kursrutsch von knapp 2% begonnen. Und selbst Nvidia gehört im frühen Handel mit einem kleinen Abschlag, okay, er ist wirklich nur klein, von 0,4% zu den Verlierern.
Das klingt alles nicht so gut, aber Andrea, du weißt, dass ich dich hier nicht weglasse, ohne dass du mir noch positive Nachrichten erzählst. Welche Werte sind dir denn positiv aufgefallen?
Ja, wir sind heute ein bisschen Tech-lastig, aber ein Riesenkurssprung von 23%, den gab es an der Wall Street im frühen Handel bei Juniper Networks. Dafür gibt es auch einen einfachen Grund. Hewlett Packard will den Netzwerkausrüster für 13 Milliarden Dollar übernehmen. Hierzulande, da sind die Kursgewinne deutlich bescheidener. Den DAX führen die Aktien des Triebwerkherstellers MTU an mit einem Plus von 1,4%. Die Aktien von RWE und Rheinmetall gewinnen je gut 1%.
Na, immerhin. Es gibt noch mehr positive Nachrichten, die beziehen sich dann auf die Kryptowelt, denn auch Anleger für den Bitcoin erhoffen sich da was. Erzähl uns gerne mal was darüber.
Ja, um die Cyberdevise, da wird es wieder richtig spannend. Investoren gehen davon aus, dass die US-Börsenaufsicht SEC morgen einen oder sogar mehrere börsengehandelte Indexfonds auf den Bitcoin zulässt. Da wurde jetzt lange drum gerungen, morgen soll es soweit sein. Ja, und mit einem solchen ETF, da können Anleger in Bitcoin investieren, ohne dafür ein Trading-Konto bei einem Krypto-Broker eröffnen zu müssen. Das könnte dann dem Bitcoin einen neuen Schub geben. Heute gab er jetzt zwar leicht nach, aber gestern, da hat der Bitcoin mit über $47,280 den höchsten Stand seit 21 Monaten erreicht.
Und ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber wenn alles nach Plan läuft und nichts Drängendes dazwischen kommt, dann reden wir da auch morgen nochmal hier genauer drüber. Andrea, dir ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Und jetzt wird es Zeit, dass wir über den Insolvenzantrag von Galeria sprechen. Mir zugeschaltet ist dafür mein Kollege Arno Schütze. Hallo.
Hallo, Lena.
Arno, das ist ja der dritte Insolvenzantrag innerhalb von 3 Jahren für Galeria. Allerdings ist es diesmal ein bisschen anders als in den Verfahren 2020 und 2022. Inwiefern nämlich?
Diesmal ist es nicht die operative Schwäche von Galeria, die der Grund ist für diesen Insolvenzantrag, sondern es ist der Insolvenzantrag von der Muttergesellschaft, der Signa Holding, von dem österreichischen Immobilienunternehmer René Benko.
Jetzt hat ja der Galeria-Chef Olivier van den Bosche den Insolvenzantrag dahingehend als ja, Befreiungsschlag bezeichnet, als Befreiungsschlag von Signa. Wäre Galeria unter einem anderen Eigentümer also gar nicht in die aktuelle Lage gekommen? Ist Signa, krass gesagt, schuld an der Misere?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass Signa eben schuld ist daran, dass die Galeria in die Insolvenz gerutscht ist. Das hängt damit zusammen, dass die Signa-Gruppe der Galeria beim letzten Insolvenzantrag die haben da so einen Deal gemacht. Also die Galeria-Mieten für Signa-Standorte sind relativ hoch geblieben. Dafür hat Signa 200 Millionen an Kapitalspritze zugesagt gehabt. Die sollten ab Februar diesen Jahres fließen. Jetzt, wo die Signa selbst Insolvenz ist, werden diese 200 Millionen nicht fließen. Mhm. Und die waren aber fest eingeplant. Und da sie jetzt nicht kommen, sagt Galeria, okay, ohne die 200 Millionen sind wir halt nicht zahlungsfähig. Wir gehen in die Insolvenz. Und Befreiungsschlag, du hast gerade das Wort in den Mund genommen. Befreiungsschlag ist es aus Galeria-Sicht deshalb, weil man mit einem Insolvenzantrag alle alten Verpflichtungen erstmal abschneiden kann. Mhm. Und die wichtigsten solchen Altverpflichtungen sind die Mietverträge, die laufen für die Filialen. Wie eben schon angedeutet, gerade Signa hat eben sehr hohe Mieten verlangt für die Immobilien, in denen die Kaufhof-Filialen drin sind und oder Karstadt-Filialen. Und die kann man jetzt neu verhandeln und dann hofft Galeria eben dafür sehr viel weniger Geld ausgeben zu müssen für Mieten und ein ja, profitableres Geschäftsmodell darstellen zu können.
Was bedeutet das denn jetzt umgekehrt, nicht nur für Galeria, sondern für Signa auch?
Ja, für Signa bedeutet es natürlich letztendlich, dass sie weniger Mieteinnahmen bekommen werden. Gut, Signa Holding ist sowieso in der Insolvenz, die Hauptimmobilientöchter Prime und Development ebenfalls. Da sind Sanierungsprozesse im Gange, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen werden, dass ja das meiste verkauft wird. Für eine Immobilie, die verkauft wird, ist natürlich immer die Miethöhe ganz ausschlaggebend für den Kaufpreis, der dafür bezahlt wird. Wenn jetzt die Mieten runtergehen, sind damit quasi auch die Immobilien weniger wert. Mhm. Gut, damit muss der Insolvenzverwalter der verschiedenen Einheiten dann eben umgehen. Und letztlich bedeutet das für manche Gläubiger, dass sie vielleicht weniger zurückbekommen, als sie ursprünglich mal erhofft haben.
Galeria strebt ja, wenn ich richtig informiert bin, auch einen Eigentümerwechsel an unter Umständen. Gibt es da schon Kandidaten?
Ja, es ist, sage ich mal, generell in der Insolvenz ja so, dass jedes Unternehmen, was insolvent geht, hofft immer auf den ja, Menschen, der mit prall gefüllten Geldsäcken da ankommt und das Unternehmen kauft und möglichst wenig Einschnitte irgendwie mit sich bringt und dann das Ganze auf neue Füße stellt. Die Hoffnung ist natürlich bei Galeria jetzt auch so. Gleichzeitig erwarten doch viele, dass die künftige Galeria doch nochmal deutlich kleiner aussehen wird, als sie heute ist. Ja, in diesem Stadium gibt es immer viel Spekulation. Wer könnte denn da möglicherweise der Retter sein? In den Medien wurden verschiedene genannt. Peek und Cloppenburg ist mal genannt worden. Dröge ist mal genannt worden. Beide haben aber dementiert. Ja, wir hören, es gibt wohl in der Tat einige Interessenten, manche auch nur für einzelne Standorte. So ist es dann eigentlich auch meistens in der Vergangenheit gewesen bei Insolvenzen von Handelsketten. Mhm. Da gab es dann immer Interessenten, okay, wir hätten gern diese 5 Märkte oder diese 3 oder irgendwas. Meistens gibt es wenig Interessenten für das Gesamtpaket aller Filialen. Und die Erwartung ist auch, dass eben nicht alle übrig bleiben werden.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast gerade die neue Galeria angesprochen. Was bleibt denn von der alten Weltstand? Jetzt haben wir noch 92 Warenhäuser und rund 15.000 Beschäftigte. Was bedeutet das für die? Wie viel bleibt davon übrig?
Das wird die Hauptfrage der nächsten Wochen sein. Eine wirklich verlässliche Aussage dazu kann man momentan nicht machen. Aber man kann so manches zwischen den Zeilen herauslesen. Zum Beispiel hatte mein Kollege Florian Kolff heute den Galeria-Chef im Interview und der hat gesagt, also 60 Filialen arbeiten doch deutlich profitabel, was so ein bisschen so ein Hinweis darauf ist, naja, wenn die jetzt schon deutlich profitabel sind, werden sie es vielleicht auch künftig sein und dann kann das ein Geschäft sein oder kann das eine Geschäftsgröße sein, die funktioniert. Aber gut, da ist dann auch wieder, also es muss letztlich jemanden geben, der das finanziert und ja, und wie es dann am Ende ausgeht, ist unsicher, auch was die Standorte angeht. Dazu noch ein Wort zu den Standorten. Es gab jetzt in den letzten Tagen schon etliche Insolvenzanmeldungen von einzelnen Immobiliengesellschaften, von den Immobilien, wo Kaufhof oder Karstadt-Filialen drin sind. Mhm. Und da gilt dann das Gleiche. Also Insolvenz, das heißt, Mietverträge können neu verhandelt werden. Und ob dann die Galeria einen Zuschlag kriegt oder vielleicht gibt es an dem einen oder anderen Standort ja auch einen anderen Interessenten, der da gern rein möchte. Und ja, auch danach wird sich am Ende richten, wie viele Standorte übrig bleiben.
Werden wir dann sehen. Arno, ganz herzlichen Dank, dass du uns abgeholt hast zu diesem Thema und alles Gute.
Lena, danke dir. Dir auch.
Ja, und das ganze Drama en Detail, das lesen Sie online beim Handelsblatt. Da finden Sie dann zum Beispiel auch das Interview mit dem Galeria-Chef. Ich verlinke Ihnen die jüngsten Artikel zur Galeria-Insolvenz einmal in der Folgenbeschreibung. Und was Sie da auch finden, ist unser neuestes Abo-Angebot. Denn unter handelsblatt.com/podcast30 können Sie bis Ende Januar 30% Rabatt auf den Monatspreis bekommen. Das heißt, wenn Sie also eh schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, uns zu abonnieren, dann ist ja vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wir machen weiter mit einem Marktausblick, denn nachdem das vergangene Jahr für Börsianer insgesamt und ja wieder erwarten so erfreulich war, stellt sich jetzt die Frage, ob Anleger daraus auch neuen Optimismus für 2024 schöpfen dürfen. Das klären wir jetzt mit dem Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, mit Robert Halver. Ganz herzlich willkommen.
Ich grüße Sie auch, Herr Jesper, ein frohes neues Jahr, vor allen Dingen Gesundheit.
Das wünsche ich auch, vielen Dank. Herr Halver, die jüngsten Inflationsdaten, starten wir mal damit, aus Deutschland und Europa, die waren ja relativ ja unerfreulich. Auch wenn sie natürlich auf einen Sondereffekt zurückzuführen sind und viele Ökonomen so einen Rückschlag schon eingepreist hatten. Trotzdem hat das beim einen oder anderen die Hoffnung auf eine baldige Zinswende der EZB so ein Stück weit gedämpft. Bei Ihnen auch?
Nein, ja, wir schauen ja auf die Inflationsdaten wie das Kaninchen auf die Schlange, könnte man sagen. Und wenn die auch nur ein bisschen enttäuschen, dann ist der Markt sofort in tiefer Trauer. Das haben wir ja sicherlich gesehen. Das hat ja auch zu einer, wie ich finde, gesunden Marktkonsolidierung auch geführt. Aber der Trend sinkender Inflationsraten lässt sich nicht aufhalten. Da wird es auch mal Zwicken und Zwacken geben. Da wird es auch mal eine Enttäuschung geben. Aber es geht ja um den Trend. Vor allen Dingen sehr wichtig, die Kerninflationsrate, die ist ja durchaus weiter gefallen. Das macht schon dann definitiv Mut. Und wenn man schaut, dass die Konjunkturdaten ja nicht berauschend sind, machen wir uns bitte nichts vor. Wenn wir sehen, dass der Ölpreis ja nicht vom Fleck kommt, also in Richtung oben, weil auch die Chinesen immer noch eine Konjunktur haben, die ja nicht so stabil ist, dann mache ich mir keine großen Sorgen, dass die Inflation hoch bleibt. Sie kommt weiter im Trend runter und das erlaubt natürlich dann auch den Notenbanken Zinssenkungen. Ja, die können vielleicht etwas später kommen. Viele haben ja gedacht, schon im März, wenn es ein April, Mai werden sollte, ist das aber auch kein Untergang. Dann wird es umso schöner, weil der Markt wahrscheinlich dann enttäuscht ist. Und wenn sie dann kommen, wenn die Tatsache da ist, wenn geliefert wird, dann wird der Markt auch wieder dann sagen, naja, wenn die Zinsen runtergehen, dann müssen die Aktien hochgehen.
Dann sind wir auch da. Ja, sehr schön. Glauben Sie denn, die USA sind, um auch hier mal ein paar Konjunkturdaten heranzuziehen, trotz der jüngsten US-Arbeitsmarktdaten schneller mit ihrer ersten Zinssenkung als wir?
Davon gehe ich an sich aus, weil die Arbeitsmarktdaten, die waren sicherlich stabil, machen muss ich es vor. Man muss aber auch in die Zukunft schauen. Es geht ja nicht um das, was gewesen ist, sondern was sein wird. Que sera, sera, hat das, glaube ich, bei Doris Day gesungen, vor vielen Jahrzehnten. Und wir sehen ja, dass die Beschäftigungsplanung gerade im Dienstleistungssektor in den USA, der sehr groß ist, dass das nicht so gut aussieht. Das heißt, diese berühmte Lohnpreisspirale, die ja immer wieder gerne zitiert wird, ja, als Minetekel für Unheil, da glaube ich überhaupt nicht dran. Und die Zinserhebungen, die wir gehabt haben, die wirken ja noch ein bisschen nach. Also ich gehe davon aus, dass, wenn nicht der berühmte schwarze Schwan kommt, den kann man natürlich nie ausschließen. Man muss ihn aber auch nicht auf jedem Tümpel suchen, dass dann auch die Amerikaner dann beherzt vorgehen werden, damit anfangen werden. Und die EZB möchte natürlich dann folgen, damit man sagen kann, ja, wir haben natürlich noch abgewartet, dass die Inflation auch wirklich runterkommt, weil die EZB ja noch eine gewisse Schachtel auszuwetzen hat. Sie ist ja zu spät in den Inflationsbekämpfungszyklus eingetreten.
Sinkende Zinsen würden perspektivisch auf jeden Fall in der Theorie bedeuten, Aktien werden wieder noch attraktiver. Haben Sie für dieses Jahr ein persönliches Kursziel für den DAX vor Augen?
Ja, das ist immer die 1-Billion-Dollar-Frage. Ich weiß, wo der DAX ist. Ich fange mal so an, höher als jetzt. Und ich denke auch, wir werden über die 17.000er-Marke dann auch gehen. Aber man muss natürlich auch viel stärker auf die Einzelsegmente eingehen. Wir haben ja leider nicht den massiven Hightech-Sektor wie die Amerikaner. Der hat natürlich dann definitiv auch mehr Schwung. Sie haben es ja auch eingangs erwähnt, dass die Amerikaner ja besser gelaufen sind, weil sie eben Hightech haben, also diese Zukunftsbranche par excellence. Aber die Zinssenkungen spricht natürlich für Aktien. Was aber genauso wichtig ist, ist ja für uns Europäer, uns Deutschen mit unserem sehr starken zyklischen Anteil, konjunkturabhängigen Anteil an Aktien in den Leitindizes, dass die Konjunktur auch besser wird. Und ich glaube, es wird auch Mitte des Jahres dann besser werden. Die Chinesen tun ja alles dafür, damit sie ihre da niederliegende Konjunktur wieder wachrütteln. Einige Frühindikatoren sind ja auch durchaus vielversprechend und die Zinssenkung in Amerika. Das ist das Schöne in Amerika, sie können ja einen bestehenden Kredit innerhalb von wenigen Tagen direkt auf die günstigeren Zinsen dann umswitchen. Das bringt natürlich wieder freie Masse und wird dann Amerika und der Weltkonjunktur gut tun. Dann können die Zykliker auch laufen. Aber das, ich sag mal, der springende Punkt sind sicherlich die Hightech-Werte.
Mhm. Also Tech-Werte 2024 dürften wieder die Nase vorn haben oder sehen Sie noch aus einer anderen Branche irgendwelche Hoffnungsträger?
Ich finde Hightech nach wie vor interessant. Warum? Weil die Digitalisierung ist ja nicht aufzuhalten. Ersetzung des Menschen durch die Maschine, Cloud Computing, das selbstfahrende Autos, all diese Gimmicks, die kommen ja noch. Und vor allen Dingen ist die Hightech-Branche auch relativ konjunkturunabhängig. Es wird ja rationalisiert. Und wir wissen ja auch, dass eben zumindest die zwei Großkopferten, wie man in Bayern sagt, die Chinesen, die Amerikaner darum buhlen, wer hat denn die Pole Position in der Welt? Und die wird auch entschieden in der Frage, wer ist denn bei Hightech vorne mit dabei? Also alleine schon dieser Umstand sorgt ja dafür, dass Hightech eine Zukunft definitiv hat. Dann haben wir die Zinssenkungsfantasie angesprochen, die natürlich dann den Werten erlaubt, höhere Bewertungen zu haben. Ich würde die Einschränkung machen, ich würde mich gerne auf die zweite Reihe der Hightech-Werte vor allen Dingen stürzen, weil die wunderbaren Sieben, wie es geheißen hat, ja, man muss ja nicht immer nur die ganz Großen nehmen, man kann ja auch die Kleinen nehmen. Die Kleinen haben natürlich einen Riesenvorteil, wenn sie den Großen zu groß werden, ja, dann könnten sie übernommen werden, was dann Übernahmefantasie wieder bedeutet. Aber die haben einen ganz anderen Kurshebel, das ist wichtig. Aber zeitgleich auch, wir haben es ja eingangs besprochen, in Europa, in Deutschland, die Zykliker. Wenn die Konjunktur, die im Augenblick ja in Moll gehalten ist, ja, ich meine, als ja wird da nicht durch die düsterste Brille betrachtet, was wir an Konjunktur haben. Aber man darf natürlich nicht nur auf Deutschland schauen. Wir wissen ja, die Welt, da wird ja einiges gemacht, um auch mit Investitionen in Zukunft, Digitalisierung, Mobilität und Biotechnologie, alles was da gibt, da wird ja auch Wirtschaftswachstum erzeugt, Ausgabeprogramme auch für Infrastruktur. Davon profitiert natürlich auch die zyklische deutsche Industrie, die ja weltweit zu Hause ist. Es ist nicht so, dass sie nur hier in Deutschland anbieten und ihre Produktionsstätten hätten. Und die profitieren dann auch von einem wieder, zumindest einer Stabilisierung der Weltkonjunktur. Und das möchte ich auch noch nennen, unsere zyklischen Werte sind ja immer noch recht billig.
Das ist auch immer ein schlagendes Argument.
Ja.
Herr Halver, an dieser Stelle, ich glaube, müssen wir einmal betonen, dass wir hier im Podcast natürlich ausdrücklich keine Anlageempfehlung geben, sondern einfach nur Informationen bereitstellen, auf deren Grundlage Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich dann selbst eine Strategie zurechtlegen können, wenn Sie das möchten. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne einmal durchgehen, was Sie vor diesem Hintergrund, Konjunktur, Zinswende, wie auch immer, im neuen Jahr für andere Assetklassen erwarten, Herr Halver. Kurz und knackig, vielleicht zwei, drei Sätze, ein Schnelldurchlauf. Starten wir mit Anleihen. Gehören die 2024 noch ins Portfolio?
Ja, weil ich da immer noch an Zinssenkungsfantasie natürlich gerade auch bei Anleihen dann glaube. Und das wissen wir, je länger dann Anleihen laufen, desto mehr macht sich natürlich dann der Kurshebel bemerkbar, wenn die Anleihen sinken. Man kann aber auch generell auch die Kursläufer durchaus noch nehmen, weil da immer noch ein schöner Zins drauf ist. Und wenn die Inflation runterkommt, ist das ja sicherlich sehr attraktiv, ja. Aber bitte Depotbeimischung. Ich weiß natürlich, Zinspapiere sind die heilige Kuh der deutschen Anleger, ja, und Anlegerinnen. Das kenne ich aus dem engsten Familienkreis. Bevor man da vielleicht mal auf die Aktienseite wechselt, ja, da muss schon Ostern und Weihnachten auf einem Tag fallen. Daran sehen Sie, Experte gilt im eigenen Land auch nicht immer viel. Aber das sollte man, Depotbeimischung ja, aber bitte auch das Hauptaugenmerk sollte auf den Aktienmärkten auch mit Dividendentitel liegen.
Wie sieht es bei Rohstoffen aus? Welcher Rohstoff wird besonders spannend?
Kupfer könnte profitieren, wenn die Weltkonjunktur wieder anspringt. Kupfer ist ja immer noch ein sehr klassisches konjunkturreagibles Metall. Das sollte man im Blick haben, gerade wenn man chinesische Frühindikatoren sieht im Kupfer. Da gibt es schon, wie ich finde, eine gewisse Korrelation, Parallelverlauf. Das sollte man haben. Ich bin auch nach wie vor längerfristig in Silber interessiert. Silber wird ja auch im Bereich der Technologie verbraucht, auch im Bereich der alternativen Energien, ja, also kleine Schwester, kleiner Bruder von Gold, aber bitte Gold auch nicht vergessen. Wenn Gold natürlich vor dem Hintergrund steht, dass die Zinsen runterkommen, damit auch der Dollar eher schwach ist, bringt das dem Gold natürlich nochmal Punkte. Und das muss man leider auch feststellen, die Welt ist ja kein friedvoller Platz mehr. so wie früher, ein bisschen Safe Haven, sicherer Hafen ist ja auch wichtig. Und wir haben natürlich eine ganz große Käufergruppe, die bei Gold nach wie vor mitmischt, die Notenbanken. Und ich sage immer, was denen recht ist, sollten Anlegern billig sein.
Und auch ganz spannend, Herr Halver, der Immobilienmarkt. Hier sind ja zuletzt die Bauzinsen wieder runtergegangen, es sind die Immobilienpreise gesunken. Was sagen Sie also hierzu? Augen auf oder doch lieber Finger weg?
Augen auf, weil ich habe die apokalyptischen Meldungen von wegen, er bricht zusammen. Wenn man mal sieht, wie die Preise zurückgegangen sind, ja, ich sag mal, in den schlechtesten Lagen, ja, da sind sie kräftig zurückgekommen. Aber in Lagen, und Sie wissen ja, kennen ja die drei Bedingungen bei Immobilien, Lage, hat sich so viel nicht getan. Wir haben ja ein Wohnungsnotproblem, wir haben ja Bedarf an Wohnungen. Und es ist nicht so, dass hier überall Wohnungen angeboten werden. Die Mieten sind ja weiter gestiegen und werden weiter steigen, definitiv. Da wird eine andere immer noch überlegen, dass man dann vielleicht doch eine Wohnung oder sogar ein Haus kauft. Und Sie haben es angesprochen, wenn die Zinsen runterkommen, bringt das natürlich auch Punkte. Also wir sind absolut weit entfernt, Lichtjahre entfernt, wie die Enterprise von ihrem Heimathafen in Amerika, von einer Immobilienkrise. Nein, im Gegenteil, ich glaube, das wird sich wieder stabilisieren. Mit der Einschränkung, Gewerbeimmobilien ist schwierig.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Und bevor ich es jetzt vergesse, das hätte ich nämlich fast, ist denn das Sparen auf Tages- und Festgeld, das ja mit dem Zinsanstiegen erst wieder attraktiv geworden ist, jetzt bald schon wieder Geschichte oder wie sehen Sie das?
Wenn die Zinsen fallen, fallen auch die Konditionen logischerweise für Termingelder. Das geht rapsap, das ist doch ganz klar. Von daher sollte man das noch sichern, das Niveau. Aber immer noch, das ist wichtig natürlich auch, natürlich braucht man eine Reserve. Man ist ja nicht auf Null, man ist natürlich nicht zu 100% in Aktien oder in anderen Anlageklassen abseits des Zinsbereiches. Aber Zinsen auch immer danach hingehend betrachten, was bleibt denn übrig, auch wenn die Inflation runterkommt. Es ist nicht mehr so attraktiv, wie ich finde, wie früher. Und man sollte neben einer Sparquote dann doch eher die Anleihen mal eine gewisse Zeit nutzen. Wir haben es ja angesprochen, auch nicht übertrieben, aber dass man da noch die Erträge nutzt. Aber ansonsten, die Aktienwelt ist ja so breit mit Dividendentiteln, mit zyklischen, konjunkturabhängigen Titeln, mit Hightech-Titeln, ja, mit Defensivqualität. Es gibt ja so viel. Also da wird man sicherlich dann auch findig werden. Und ich rede immer so stark gegen die Zinspapiere, weil ich weiß, dass ja ohnehin der Block der Zinspapiere so stark ist. Von daher darf man da durchaus mal reinstechen und das Wasser ablassen. Ja? Wohl wissen, dass man natürlich immer noch genügend Zinspapiere hat. Und eine gesetzliche Rentenversicherung ist ja im Grunde auch nichts anderes als ein Zinspapier. Also man sollte mehr auf die sachkapitalistische Seite dann wechseln und ja, die letzten Konditionen bei den Zinspapieren, bei geldmarktnahen Papieren dann nutzen, aber bitte auch wissen, dass der Platz schon das langfristige Ansparen im Aktienbereich sein sollte.
Da haben wir schon mal einen guten Rundumschlag geschaffen, Herr Halver. Wir müssen aber noch einmal definitiv über die USA reden, denn ich kann mir vorstellen, dass die Börsen in den USA oder beziehungsweise, dass die Börsen die USA in diesem Jahr noch genauer beobachten als ohnehin schon, weil es wird ja gewählt, ein neuer Präsident oder wer weiß, vielleicht auch eine neue Präsidentin. Es steht noch nicht ganz genau fest, wer kandidieren wird. Aber wir wissen, Donald Trump und Joe Biden, die wollen auf jeden Fall ins Rennen gehen. Nach aktuellen Umfragen würde da wohl gerade Donald Trump gewinnen. Was hieße das für die Märkte?
Also wenn ein Republikaner oder eine Republikanerin Präsidentin wird, wäre das für Europa sicherlich nicht positiv. Die freie westliche Welt, die ja ohnehin gespalten ist, das Leitplankensystem gibt es ja nicht mehr wie früher. Ja, also Europa da, ich sage mal, in Amerikas Schoß saß wie früher in Abrahams Schoß. Das ist ja vorbei. Amerika guckt ja sehr stark auf sich. Ja, und gut, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Wir müssen unsere Hausaufgaben selbst machen. Das wäre nicht positiv, weil damit eben auch geopolitisch das Leitplankensystem immer stärker dann erodiert. Europa, Amerika, das war ja früher eine feste Allianz, damit konnte man natürlich frühere autoritäre Systeme weltweit oder Länder in Schach halten. Das wird schwieriger, wenn Amerika sagt, macht ihr Europa mal eure Aufgaben alleine. Das müssen wir auch schaffen. Europa muss erwachsen werden. Wir sind immer noch in der Kindheit. Wir haben immer noch nicht begriffen, dass die Nachkriegszeit, wo Amerika uns quasi alle Probleme vom Hals gehalten hat, endgültig vorbei sind. Das kommt auch nicht mehr zurück. Ich denke an den Ukraine-Krieg. Wie geht das weiter, wenn die Amerikaner den Geldhahn zudrehen, wenn ein Republikaner Präsident wird? Wer soll das dann finanzieren? Das wird Europa so gar nicht stemmen können. Also wir brauchen ein eigenes geopolitisches Gewicht. Das ist unheimlich wichtig. Da rede ich seit Jahren von, da reden auch meine Kolleginnen und Kollegen von, reden wir alle von. Ich hoffe, dass irgendwann mal der Schuss gehört wird. Aber Europa darf natürlich nicht jetzt den Fehler machen und alle gegeneinander ausspielen. Das wird uns nicht zu Pass kommen. Wichtig ist, wir müssen uns vor Augen führen, wir dürfen niemals Amboss sein, wir müssen Hammer sein. Wir müssen ein eigenes geopolitisches Gewicht auf die Waage bringen, aber dorthin zu kommen ist offensichtlich schwieriger als gedacht. Das müssen wir aber schauen, weil die Welt wird uns nicht mehr helfen. Die Amerikaner werden uns so nicht mehr helfen. Übrigens, Herr Biden war ja auch nicht unbedingt der große europäische Wohltäter, das wollen wir auch mal festhalten. Er hat nur an richtigen Stellen vielleicht mehr gelächelt als sein Amtsvorgänger. Entscheidend ist natürlich eigenes Gewicht. Dann werden wir auch ernst genommen oder anders gesagt, die Braut, die sich schmückt, erzielt auch mehr Mitgift.
Das heißt, ich hätte es gern stehen gelassen, ich muss aber trotzdem nochmal nachhaken. Das heißt, welchen Wahlausgang würden sich die Börsen wünschen, den demokratischen?
Also in Amerika, fangen wir mal mit Amerika. Die Amerikaner, die wählen immer, ich habe es gar nicht griffbereit, mit dem Portemonnaie. Und ihnen ist im Zweifelsfall ein Republikaner lieber. So ist man eben in Amerika. Die Europäer würden sich einen Demokraten wählen, weil sie dann sagen, da kommen wir glimpflicher aus der geopolitischen Misere raus. Also für die Wirtschaft, die Wirtschaft ist ein kalter Christ, das sage ich immer wieder, finden die Republikaner Amerika gut, Europa würden sich dann halt mehr die Demokraten dann wünschen, ja, aber es nutzt ja nichts, wir müssen ja mit allem dann spielen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und das ist, kann man nicht oft genug sagen, dass das schwer ist, ist klar, aber jetzt, wenn ich das noch sagen darf, jetzt wo ich sehr traurig bin, dass Kaiser Franz gestorben ist, Kaiser Franz war für mich ja immer so auch ein bisschen die Erinnerung an die guten Zeiten, als toller deutscher Fußball gespielt wurde, mit einem tollen Libero, Franz Beckenbauer, die Politik in die Zukunft gedacht hat und natürlich auch die Wirtschaft stark war. Da, vielleicht ist es im Alter geschuldet von mir, aber es wäre schön, wenn wir da wieder etwas mehr richtig hinkämen. Das wäre natürlich ganz, ganz toll und das wäre fantastisch. Und dann hätten wir auch einen eigenen Antrieb in Europa, aber das ist wohl eine Herkulesaufgabe, aber viel Feind, viel Ehr.
Mit diesem Fazit, Herr Halver, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihren Input.
Vielen Dank, Frau Jesberg. Machen Sie es gut. Danke fürs Interview.
Ja, und damit geht auch schon eine weitere Sendung zu Ende. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Bis bald.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.